Das Thema dieser Allianz-Gebetswoche ist Freude. Und damit unsere ukrainischen Gottesdienstbesucher auch ein bisschen Freude haben können mit uns, werde ich auf Hochdeutsch reden. Also, das Thema von dieser Woche war Freude. Und wir haben Freude aus ganz unterschiedlichen Blickpunkten thematisiert. Wir haben über Freude gesprochen, wir haben Freude gesungen. Ganz unterschiedlich haben wir Freude thematisiert. Verschiedene Arten von Freude. Und heute möchten wir uns die schönste Freude für den Schluss nehmen. Aufgespart haben wir die Vorfreude. Es gibt ja das Sprichwort, die schönste Freude ist die Vorfreude. Und das kann ich voll und ganz unterstützen. Denn ich habe letztes Jahr ein Auto gekauft, eigentlich respektive ein Jahr davor sogar. Und das letzte Mal, dass ich ein Auto gekauft hatte, ein neues, das war 1996. Also schon eine Zeit her. Und damals hatte ich mein Model F, hatte ich immer ausgeliehen an einen Mann, der ist immer nach dem Mauerfall und nach Rumänien gefahren und hat Bibeln verteilt. Und mein Auto, das hat doch normal Benzin ertragen und darum hat er immer mein Auto wollen, weil in Rumänien gab es kein Bleifrei. Und nach einer Reise kam er zu mir und hat mir telefoniert und hat gesagt, ich kann dir das Auto noch nicht bringen. Ich muss noch ein bisschen etwas daran machen. Und dann habe ich gesagt, ja, du musst doch nichts machen, bring es einfach vorbei. Nein, 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 ich komme übermorgen. Dann ist er gekommen und sagt, ja, komm raus, schauen und so. Ich gehe raus und schaue das Auto an und war wie neu, nicht? Also war natürlich nicht neu, aber es sah alles tipptopp aus. Ja, komm auf die andere Seite. Und auf der anderen Seite war die ganze Seite aufgerissen. Auf der Heimfahrt hat er einen Lastwagen überholt und es kam jemand entgegen und er musste irgendwie wieder einscheren und hat ihm die ganze Seite aufgerissen. Und ich musste ein neues Auto haben und hatte noch nicht das Geld dafür. Dann habe ich eines bestellt, weil ich ein spezielles Modell wollte und habe das anbezahlt, weil ich nicht alles hatte. Und dann habe ich ein halbes Jahr, wenn ich von der Arbeit nach Hause gefahren bin, konnte ich immer auf dem Dach der Garage schauen, da stand schon mein Auto. Gekauft hat er das schon und er hat immer gesagt, komm es doch holen und so. Ich sage, nein, nein, komm es nicht holen. Ich hole es, wenn ich es bezahlen kann. Jetzt habe ich wieder ein Auto gekauft. Da musste ich nicht nur ein halbes Jahr warten, sondern 14 Monate. Und es hat immer wieder geheißen, ja, es sind 2 Monate Lieferfrist, dann 4, dann 6, dann 8, dann 12, dann 14. Und es war ja eigentlich noch ganz schön, weil ich konnte so richtig die Vorfreude auskosten. Monat für Monat habe ich die Vorfreude genossen. Und darum war ich gar nicht mehr so erpicht, das Auto abzuholen. Und als wir das dann bei der Amag geholt hatten, da hatte er so ein Kabäuschen, ein Glashäuschen und da stand ein Schild mit Gotthard Meinrad Sagmeister. Also die hatten sogar die Namen von mir aufgeschrieben, die kein Mensch kennt und ich bald vergessen hätte. Und dann sagt er, Herr Sagmeister, das ist Ihr Fahrzeug. Und dann habe ich gesagt, ja, ja, sieht noch ganz schön aus und so. Da hat er gesagt, ja, ein bisschen mehr Freude wäre schon angebracht. Und da, ja, okay. Und ich habe mir gedacht, ja, was war denn da das Problem, dass ich nicht so Freude entwickeln konnte? Das sei so ein bisschen tiefschichtig. Aber eines war, die Vorfreude war natürlich vorbei, nicht? 14 Monate konnte ich die Vorfreude auskosten. Ich kann dir jetzt die gute Nachricht sagen, wenn du jetzt ein Auto kaufst, kannst du 2 Jahre Vorfreude genießen. Ja, Vorfreude ist etwas, da kann man sich freuen auf etwas, was kommt. Auf etwas, was vor einem liegt. Man kann sich freuen auf einen Besuch, auf ein Fest. Vielleicht freut man sich auf Ferien, die einem erwarten. Und andere sagen vielleicht, ja, ich freue mich lieber auf Aufgaben, die ich übernehmen kann. Oder man freut sich auf einen Ausflug, auf eine Reise, bei der Arbeit auf die Pause oder auf das Wochenende. Wir alle kennen doch das Gefühl der Vorfreude. Ein schönes Gefühl. Und manchmal ist die Vorfreude größer als die Freude, wenn das eintritt, auf was man sich gefreut hat. Denn es kann ja manchmal sein, dass das, was eintrifft, nicht so ist, wie man sich das in der Vorfreude ausgemalt hat. In den Ferien hatte man ein schönstes Domizil vor Augen und plötzlich ist da eine Riesenbaustelle, oder? Immer Lärm jeden Tag. Oder bei einem Besuch, man freut sich, wenn der Besuch kommt und plötzlich merkt man so nach 15 Minuten, dass dieser Besuch etwas schlechte Stimmung mitgebracht hat. Kann es ja auch geben. Oder wenn man einen Auftrag hat, dann hat man eine riesen Vorfreude und unsere Nationalmannschaft hatte auch eine riesen Vorfreude auf die WM und die Freude war dann nicht ganz so, als sie da waren. Ja, es gibt, dass man Vorfreude hat, die größer ist als die Freude, die man erlebt. Und Gottes Volk hat das auch so erlebt. Als sie aus dem Exil zurückgekehrt waren. Und das ist aufgeschrieben in einem Psalm. Und den lese ich euch jetzt vor. Aus Psalm 126. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachen und unsere Zungen voll Rühmen sein. Dann wird man sagen unter den Heiden, der Herr hat Großes an ihnen getan. Der Herr hat Großes an uns getan. Dies sind wir fröhlich. Herr, bringe zurück unsere Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst im Südland. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und streuen ihren Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Garben. Als das Volk Israel zurückgekehrt war aus dem Exil, da fühlten sie sich wie die Träumenden. Sie konnten kaum fassen, dass eingetroffen war, was sie schon lange sich in ihrer Vorfreude ausgemalt hatten, nach dem, was sie sich gesehnt hatten. Ihr Leben in der Fremde war zu Ende. Die Zeit der Gefangenschaft war vorbei und sie waren zurück in ihrer Heimat. Ein Traum, den sie gehabt haben, war in Erfüllung gegangen und ihre Freude, die war riesig und darum wird hier gesagt, sie haben gejubelt und sie haben Freude gehabt und haben getanzt. Aber die Freude war trotzdem kleiner als die Vorfreude, die sie gehabt hatten. Denn das, was jetzt eingetreten war, war nicht ganz so, wie sie sich das erträumt hatten. Ja, sie waren zurück aus der Gefangenschaft, aber so wirklich frei waren sie nicht. Sie waren als Volk wieder vereint, aber unter fremder Herrschaft. Sie waren wieder in ihrer Heimat, in ihrem Land, aber das Land war verödet und wüst. Sie konnten wieder von dem leben, was sie angepflanzt hatten, aber im Moment gab es noch nichts zu ernten. Sie hatten als Volk wieder ein religiöses Zentrum mit Jerusalem. Aber der Tempel, der war eine Ruine. Sie hatten wieder Zukunft, aber sie wussten nicht, wie diese Zukunft aussehen würde. Die Rückkehrer, die lebten mit einer Freude, die war schon groß, aber sie war trotzdem noch kleiner als die Vorfreude, die sie gehabt hatten. Ein Traum war in Erfüllung gegangen. Aber ihr größter Traum, ihre Erlösung, die war noch nicht eingetroffen. Sie waren zwar nicht mehr gefangen, aber nicht erlöst. Sie waren befreit, aber noch nicht erlöst. Und in dieser Spannung leben wir heute noch. In dieser Spannung noch nicht endgültig erlöst zu sein, in der leben wir heute noch. Wir sind befreit, aber die endgültige Erlösung, das endgültige Heil haben wir noch nicht. Jesus hat uns vergeben, aber wir ringen immer noch mit Schuld und Versagen. Jesus hat uns befreit aus der Gefangenschaft und trotzdem ringen wir immer noch mit Versuchungen. Jesus hat das Böse besiegt, aber es ist noch nicht aus der Welt verbannt. Durch den Heiligen Geist sind wir neue Menschen geworden, aber der Körper ist immer noch der alte geblieben. Wir sind Kinder Gottes geworden, aber in der Heimat der Erlösten leben wir noch nicht. Wie die Rückkehr aus Babylon, aus dem Exil, leben wir in der Spannung, dass unser endgültiges Heil noch nicht ganz da ist. Wir leben in der Spannung von dem, was ist und was sein wird. Und diese Spannung, die müssen wir aushalten. Und diese Spannung musste das Volk Israel aushalten, als sie zurückgekehrt waren. Und sie haben es ausgehalten, indem sie unter Tränen säten. Und so steht in Vers 4, Herr, bringe zurück unsere Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst im Südland. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Am Ende steht die Freude. Aber sie haben mit Tränen gesät. Und die Frage ist natürlich, was bedeutet denn mit Tränen säen? Heißt das Trübsal blasen? Aber ich glaube, wenn man Trübsal blast, da hat man keine Kraft zum Säen. Wenn man Trübsal blast, da hat man resigniert und aufgegeben. Man hat die Träume sein lassen und beerdigt. Wenn man Trübsal blast, dann badet man im Selbstmitleid und man hat das Saatgut weggeworfen. Also unter Tränen säen kann hier nicht gemeint sein, dass man Trübsal blast. Unter Tränen säen bedeutet vielmehr zu glauben, auch wenn Träume geplatzt sind. Gottes Güte zu vertrauen, auch wenn die Not noch da ist. Und man noch weint über die eigene Situation, aber man glaubt, Gott ist gut. Oder zu vergeben, wenn man verletzt wurde und einem die Tränen kommen, wenn man daran denkt, was man vergeben muss. Zu lieben, wenn man abgelehnt wird. Gehorsam zu sein, wenn man Gott nicht versteht und denkt, ich weiß nicht, was das soll. Aber wenn du mich diesen Weg führst, dann will ich ihn gehen, auch wenn ich ihn in Tränen gehe. Treu zu sein, wenn man aufgeben will, ist das, mit Tränen zu säen oder weiter zu beten, auch wenn noch nicht eingetroffen ist, was man erbittet. Und auf diesen Wänden stehen ja viele Dinge, die in diese Kategorie gehören. Und trotzdem weiter zu beten. Auch wenn man das unter Tränen tut. Das bedeutet, unter Tränen zu säen. Und unter Tränen zu säen, das bedeutet, Hoffnung zu säen. Hoffnung säen. Und was glaubt ihr, braucht unsere Welt in dieser Zeit? Sie braucht Hoffnung. Was brauchen all die Menschen, die unter den Spätfolgen der Pandemie leiden? Hoffnung. Was brauchen die Menschen, die in Kriegsgebieten leben? Hoffnung. Die Menschen, die unter einem Regime leben müssen, das ihnen eine tägliche Gehirnwäsche verpasst. Sie brauchen Hoffnung. Menschen, die gegen den sozialen Abstieg kämpfen und für die die Teuerung existenziell ist. Sie brauchen Hoffnung. Menschen, die von anderen Mitmenschen bitter enttäuscht wurden. Sie brauchen Hoffnung. Oder Menschen, die den Glauben an den Nagel gehängt haben. Sie brauchen Hoffnung. Hoffnung. Und Hoffnung lebt ja von der Vorfreude, dass man auf das hofft, was eintreten wird. Dass man sich ausmalt, wie es dann sein wird. Hoffnung lebt davon, von dem Tag zu träumen, wo eintrifft, auf was man gehofft hat. Und Hoffnungen, so Hoffnungen, die können ja enttäuscht werden. Wenn man falschen Glücksversprechen aufsitzt, kann man enttäuscht werden. Oder wenn man sich die Welt so zurechtlegt, wie es einem gefällt, kann man plötzlich aufwachen und merken, es ist überhaupt nicht so. Oder wenn man auf Menschen vertraut hat, die einem falsche Hoffnungen gemacht haben, kann man auch enttäuscht werden. Oder wenn man von Dingen träumt, die nicht möglich sind, zum Beispiel Frieden ohne Gerechtigkeit. Oder wenn man sich ein Ziel steckt, das selbstzerstörerisch ist, der erste perfekte Mensch der Welt zu werden, dann kann es schwierig werden. Unsere Hoffnung kann enttäuscht werden. Aber wenn wir Jesus Christus vertrauen und unsere Hoffnung auf ihn setzen, dann werden wir nicht enttäuscht, weil wir uns keine falschen Hoffnungen machen. Denn wir hoffen auf den lebendigen Gott. Wir hoffen auf den Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, alles geschaffen hat. Wir hoffen auf Jesus Christus, der an Weihnachten Mensch wurde, um die Welt und uns alle zu retten. Wir hoffen auf den Heiligen Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat und mit dieser Kraft noch heute wirkt. Und wir hoffen auf unseren persönlichen Heiland und Erlöser, der wiederkommen wird und es einen Tag des endgültigen Heils geben wird. Und dieser Tag der Erlösung, der endgültigen Erlösung, der wird kommen. Der steht noch aus. Und dann werden wir sein wie Träumende, die nicht fassen, was sie sehen, wie es hier in diesem Psalm steht. Es wird unfassbar sein, wenn Jesus wiederkommt in Macht und Herrlichkeit und jedes Knie sich beugen wird vor ihm. Es wird unfassbar sein, wenn das Böse endgültig besiegt ist und aus der Welt verbannt wird. Es wird unfassbar sein. Es wird unfassbar sein, wenn du Gott begegnest und er dich als dein Vater in seine Arme nehmen wird. Es wird unfassbar sein, wenn der Heilige Geist dir alle offenen Fragen beantworten wird. Und ich glaube, auf diesen Gebetswänden stehen unbeantwortete Fragen, sind verbunden mit Gebeten. Auf diese Fragen wird er dir eine Antwort geben. Und das wird unfassbar sein. Du wirst denken, du träumst, wenn du in deinem neuen Zuhause bist, an der goldenen Gasse. Das die Wohnung, die Jesus dir vorbereitet hast. Du wirst glauben, du träumst, wenn du dich an deinem neuen Körper erfreuen kannst und an deinem neuen Namen, den Jesus dir geben wird. Du wirst es nicht fassen können, wenn du aufwachst und dich himmlische Ruhe und himmlischer Friede umgeben wird. Du wirst denken, du bist am Träumen, wenn du die Menge der himmlischen Heerscharen von Angesicht siehst, die Heerscharen der Engel, wenn du im Thronsaal Gottes bist und den himmlischen Lobgesang hörst, wirst du denken, ich glaube, ich träume. Wenn du Gott, den dreieinigen Gott, von Angesicht sehen wirst, wirst du denken, ich bin am Träumen. Und zu den Menschen neben dir sagen, du musst mich kneifen. Das ist zu schön, um wahr zu sein. Aber es wird wahr sein. Und wir werden sein wie die Träumenden. Und dann wird die Vorfreude zur vollkommenen Freude. Und dann ist das Sprichwort, die Vorfreude ist die schönste Freude, nicht mehr gültig, sondern dann wird man sagen, die schönste Freude ist die himmlische Freude. Und diese Freude wird ewig andauern, wird nie vorbei sein, wird kein Ende haben. Und diese Freude wird uns ganz erfüllen. Diese Freude wird uns ganz erfüllen. Und bis dann kann uns die Vorfreude erfüllen. Und heute Morgen möchten wir uns von dieser Vorfreude auf das, was kommen wird, auf den Tag unserer endgültigen Erlösung freuen. Und wir werden einstimmen in eine Zeit des Lobpreises. Wir werden Texte hören, die darauf hinweisen, was uns erwartet und werden uns gemeinsam in dieser Zeit freuen. Ich möchte an dieser Stelle beten und die Brassband-Formation wird in dieser Zeit nach vorne kommen. Ja, Jesus, ich danke dir, dass wir zu den Erlösten zählen. Und wenn auch jetzt noch nicht alles so ist, wie es sein wird, darf uns die Vorfreude erfüllen von dem, was uns erwartet. Ich danke dir, Jesus, dass du uns all der Reichtum und all das, was uns erwartet wird, aufgeschlossen hast durch die Tod am Kreuz. Und ich bitte dich jetzt, dass du uns erfüllst mit deiner Freude und dass die Freude überfließen in uns und dass auch andere etwas von dieser Freude spüren dürfen. Amen.